Neulich, da fiel mir Werbung so richtig ins Auge. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte eigentlich gar keine Chance, denn ich war im Internet unterwegs, habe so Internetrecherche ein bisschen gemacht und auf einmal war der ganze Bildschirm voll. Und bei der Werbung, da ging es um Urlaub. Schöne Urlaubsbilder waren zu sehen. Dick und fett waren Sprüche auch zu sehen, wie sorgenfrei in den Urlaub oder Traumurlaub jetzt oder raus aus dem Alltag, ich gönn dir das oder ich gönn mir das oder, was glaube ich gerade auch sehr aktuell ist, kein Risiko, 48 Stunden vorher kündbar. Da war noch ein kleines Sternchen dran, ich habe nicht näher hingeschaut, was es wirklich bedeutet, aber es klang zumindest ganz gut. Und ganz ehrlich, die Werbung, die hat bei mir was ausgelöst. Es war so eine gewisse Sehnsucht da, so eine Sehnsucht nach Erholung. Endlich mal raus, so ein Stück weit weg von diesem ganzen Corona, Chaos, Impferei, was auch immer, tagtäglich diese Nachrichten und sonst was, einfach mal alles irgendwie ein Stück weit hinter mich zu lassen. Weg zu sein. Wäre das nicht schön? Und Jesus sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Man könnte auch nach Neues Lebensübersetzung oder die neue Lebensübersetzung, die definiert das mit erquicken, ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch Ruhe geben. Und wenn man genauer hinschaut, dann merkt man auch sehr schnell aus dem Griechischen, da kommt das Wort tatsächlich von aufhören, unterbrechen, Ruhe gewähren. Pausieren. Und da ist körperliche Arbeit oder körperliches Ausruhen genauso gemeint, wie auch, dass die Seele zur Ruhe kommt. Also innerlich wie äußerlich. Man kommt zur Ruhe, man hört auf mit dem, was einen umtreibt und umhertreibt und manchmal auch vorantreibt. Also Jesus lädt hier die Menschen, lädt also dich und mich ein zum Aufatmen. Zur Ruhe zu kommen, in die wohltuende Nähe Gottes. Der Mensch kann aufatmen, weil ein bestimmter Druck, eine Last von ihm genommen wird. Sie ist nicht mehr da. Und deswegen können wir aufatmen, können wir uns stärken, innerlich wie äußerlich. Und das ist doch schön, oder? Diese Zusage. Diese Verheißung, wunderbar, geht runter wie Öl. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es hat auch Anziehungskraft. Man sehnt sich danach. Nach innerlichem Frieden, nach Ruhe, nach Freizeit, nach Pause, nach Aufatmen, wohltuender Gemeinschaft, gestärkt zu werden, dass man die Lasten, die Alltagslasten, die Dinge, die einen beschäftigen, einfach mal hinter sich lassen kann. Und die Menschen damals bei Jesus, als Jesus das gesagt hatte, die hatten sicherlich so ein Bild vor Augen wie, ja, so ähnlich wie dieses, von einer Oase. Israel, so im Mittleren Osten, liegt ja in letzten Endes in einer sehr heißen auch Landschaft. Also dementsprechend ist auch die Flora, ist nicht so grün wie bei uns, wo nichts angelegt ist, wo nichts regelmäßig gegossen wird, dass sie eher karg und rau. Wenn nicht gerade irgendwie der Jordan nebendran fließt oder sowas, ist es eher ja, wild. Und die Sonnenglut, die ist unerbittlich. Und sie macht auch Reisenden zu schaffen. Also Sicherheit und Ruhe und Erholung findet man in so einer Oase. Und Jesus erinnert mit diesem Vers oder mit diesem Spruch, den er sagt, erinnert er daran, dass Gott versprochen hat, dass er die Israeliten in ein Land führen wird, in dem es Milch und Honig im Überfluss gibt. als in ein Land, das so gesegnet ist, dass der Mensch zur Ruhe kommt. Innerlich wie äußerlich. Er aufatmen darf. Und er gibt dieser Verheißung eine neue Wendung, indem er sagt, ich bin dieses Land. Ich bin dieses Land. Bei mir kommt ihr zur Ruhe. Ich will euch erquicken. Der Hebräerbrief greift das auch auf in Hebräer 4, Vers 8. Und da schreibt er, mit dieser Ruhe war nicht das Land Kanaan gemeint. Also da, wo das Volk Israel hingezogen ist, das versprochene Land. Nein, mit dieser Ruhe war nicht das Land Kanaan gemeint, in das Josua das Volk Israel geführt hatte, denn sonst hätte Gott später nicht von einem neuen Heute gesprochen. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, der wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Und dann ist interessant, dass in diesem Zusammenhang zwei Verse später dieser bekannte Vers folgt: Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Also alles ist auf Jesus hin bezogen. Wie er eben selbst gesagt hat, kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Ich will Seele und Geist, aber auch Mark und Bein zur Ruhe bringen. Ich dringe vor und durch bis in die letzten Winkel deines Herzens und möchte dir Frieden geben. Wow, oder? Und wo stehst du gerade? Innerlich aufgewühlt, unruhig, körperlich gestresst, matt, geistlich fragend? Wenn ja, Jesus lädt dich ganz konkret ein und sagt, komm zu mir. Kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe schenken, ich will euch erquicken, ich möchte euch stärken. In meiner Gegenwart dürft ihr zur Ruhe kommen. Haben wir nicht vorher gesungen, vor dir kommt mein Herz zur Ruhe? Vor dir? Und Herr, wohin sonst sollte ich denn gehen? Wo auf dieser Welt fände ich Glück? Bei dir. Bei dir. Die holländische Evangelistin, Corrie ten Boom, einigen bekannt, die erzählte mal, wie so eine Dame auf sie zugekommen ist und sie hat schon an ihrem Blick gesehen, sie war innerlich verbittert und sie klagte auch lange und jammerte. Und als sie fertig war, dann sieht sie Corrie ten Boom ins Gesicht und sagt, gell, Sie werden jetzt ein Bibelwort zitieren. Aber das brauche ich nicht. Und dann sagte Corrie ten Boom, okay, ich gebe Ihnen einen anderen Spruch. Ich gebe Ihnen ein Wort von unserem deutschen Dichter Goethe. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Da wurde die Dame richtig böse und sagte, damit ist mir aber überhaupt nicht geholfen. Und daraufhin sagte dann Corrie ten Boom, Jesus hat gesagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und da ist diese Frau ruhig geworden und sie konnten sich lange über Jesus unterhalten und am Ende hat sie ihre Lasten bei Jesus abgegeben. Und wisst ihr, egal wie auch immer die Botschaft heutzutage lautet, es gibt ja so ganz viel zum Thema innere Ruhe und zur Ruhe kommen und diese Auszeiten, na, ob man in sich selbst hineinhören muss irgendwie oder so zu sich selbst finden muss oder im Hollywood heißt es dann immer, hör auf dein Herz, ja, sei du selbst oder ob du irgendwie meinst, ein Projekt verwirklichen zu müssen und wenn ich erst das habe oder wenn ich den und den Urlaub oder sonst was, ja, dann bin ich wieder glücklich und dann bin ich zufrieden und dann kommt mein Herz zur Ruhe. Ob das irgendwie Erfolg ist oder sonst irgendwie, egal wie immer auch modern das verpackt wird. Es ist ein ewiger Kreislauf der Verdammnis. Dein Herz kommt nicht zur Ruhe. Wir können es drehen und wenden, wie wir es wollen. Wir können uns versuchen, selbst zu retten durch Gesetze, durch Taten, durch Projekte, durch Disziplin, sogar durch Spenden. Es wird nicht funktionieren. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. An anderer Stelle sagt er noch, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Denn wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es entsprechend finden. Wisst ihr, dieser reiche Kornbauer, der meinte ja auch, nachdem er alles geschafft hat, alles erreicht hat, all seine Schäfchen ins Trockene gebracht hat, jetzt hat meine Seele Ruhe. Und Gott sagt zu ihm nur, du Narr, heute werde ich deine Seele von dir fordern. Jesus lädt uns ein, Lasten abzugeben, innerlich wie äußerlich, zur Ruhe zu kommen, einfach mal wieder durchzuatmen, einfach zu leben, leben in Gottes Perspektive. Jesaja, so ein alter Prophet im Alten Testament, der hat schon über den Messias Folgendes gesagt. Gott hat ihn gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Er ruft Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren werden geöffnet. Er ruft ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Er tröstet alle Trauernden. Vorbei ist die Leidenszeit in Zion. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gibt er ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit wird er in Jubel verwandeln. Sie werden sich schmücken mit Festkleidern. Wisst ihr, das allererste, was Jesus für uns sein will, ist nicht irgendein Moralapostel, sondern der Heiland. Der heile Macht. Das, was kaputt gegangen ist, er möchte es heilen, er möchte es reparieren, er möchte es wieder herstellen. Jesus hat sich nie für irgendwelche Tugenden von Menschen interessiert, wie toll oder wie rechtschaffend oder erfolgreich oder schön oder was weiß ich auch einer ist. Er will unser Elend sehen. Er ist unser Heiland, der sich für unseren Kummer, für unsere Sorgen, für unsere Verzweiflungen, unsere Gebundenheiten, unsere Krankheiten, unser schuldbeladenes Gewissen, das unter der Sünde seufzt, das möchte er sehen. Ihn kümmert der Junge, der bekümmert ist, der nicht mehr mit sich selbst zurechtkommt. Das heißt, er nahm unsere Krankheiten auf sich, innerlich wie äußerlich. Sein Joch ist sanft und leicht. Christsein ist nicht etwas Schweres, etwas Erdrückendes oder vielleicht sogar Unmögliches. Nein, es tut dir gut. Leben entsteht in seiner Gegenwart. Man wird erquickt, man wird gestärkt, man hat wieder neue Kraft. Du darfst Heilung erfahren. Statt Trauergewänder Festkleidung. Das ist Gottes Zusage, das ist sein Versprechen an dich. Und vielleicht gibt es jetzt manche, die sagen, Moment, Christoph, das klingt mir doch ein bisschen zu sehr nach Friede, Freude, Eierkuchen. Funktioniert doch nicht immer, sind wir doch mal ehrlich. Auch mit Jesus leide ich und trage manche Lasten und es gibt manche Krankheiten. Es ist eben nicht immer alles gut. Und dann könnte man etliche Geschichten erzählen. Und ich sage dir, ja, du hast vollkommen recht, aber deine Aussage, die birgt auch eine ganz große Gefahr. Und ich sage mal, nach meiner bescheidenen Beobachtung sind wir in Deutschland besonders gefährdet, auf diese Gefahr reinzufallen. Und damit Jesu Einladung zu relativieren und seine Zusage auch überhaupt nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Ich denke, wir müssen als Christen gerade hier auch in Deutschland aufpassen, dass wir nicht verlernen, unser Heil und alles in Christus zu finden und zu suchen. Unser Leben, unser ganzes Leben in ihm auch zu verlieren. Jeden Tag wieder aufs Neue. In Hebräer 4, da steht es im selben Kontext mit der Ruhe, dass wir bemüht sein sollen, in Gottes Ruhe einzukehren. Also nicht nachlassen, nicht aufhören. Jeden Tag aufs Neue bemüht sein, in diese Ruhe hineinzugehen. Wir haben ja gerade in Deutschland so viele Bequemlichkeiten. Wir haben so ein angenehmes Leben an vielen Punkten. Wir haben gute Ärzte, wir haben Pfleger, wir haben Psychologen. Und Gott sei Dank haben wir sie. Es geht gar nicht dagegen. Aber wir können so schnell den Blick verlieren. Den Blick für unsere wahre Abhängigkeit. Nämlich in und in Jesus Christus zu leben. Und bei ihm alles Glück auch dieser Welt zu suchen und zu finden, so wie er es nämlich versprochen hat und verheißen hat. Heißt es nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wir können unser Christsein so ganz schnell auf privat-persönliche Ebene irgendwie runterbrechen. Wir können Christ sein, das kann einem ja auch so viel geben, Geborgenheit, Gemeinschaft, so einen lieben Gott, der zu allem Ja und Amen irgendwie sagt und so nach gut bürgerlichem Geschmack, was mir gerade passt und was mir eben nicht passt und wozu ich bereit bin oder irgendwie auch nicht. Und ja, das Leben ist wirklich kompliziert und komplex und manchmal verstehen wir uns in diesem ganzen Leben selbst ja nicht mehr. Aber deswegen brauchen wir es doch umso mehr, dass wir uns in Christus ganz verlieren. Unser Heil, körperlich wie seelisch, in Christus suchen und auch finden. Und dafür müssen wir manchmal auch richtige Opfer bringen. Und ich meine nicht damit, dass wir etwas von unserem Überfluss abgeben. Es geht auch nicht ums Geld, sondern es geht wirklich um unser Leben. Es geht darum, dass wir diesen Herrschaftswechsel, den wir vollzogen haben, dass wir den immer und immer wieder neu auch suchen und bestätigen und ihn Herr sein lassen. Er hat die Krone für mein Leben auf und wir dürfen sie uns nicht wieder zurückholen. Er darf mich in meinen Alltag senden. Er darf mir zeigen, was heute dran ist. Er sendet mich mitten ins Leid und in das Elend dieser Welt und er sendet mich auf die Hochzeit von Kanaan. Aber er tut es. Und er schaut nicht auf Ansehen, auf Position, auf irgendwie Vermögen oder Erfolg oder Schönheit oder sonst irgendwas, sondern er sieht dein Herz an. Das, wo wir Menschen nur aufs Äußerliche schauen, da sieht er mitten hinein. Und er schneidet durch Mark, Bein, Seele und dringt vor. Und wisst ihr, es gibt natürlich drei Kategorien von Leid, denen wir als Christen begegnen. Das eine ist natürlich das ganz, ganz natürliche Leid. Das heißt in der Bibel, es regnet auf Gerechte wie auf Ungerechte. Mit der Entstehung von Leben, vom natürlichen Leben, ist gleichzeitig seit dem Sündenfall auch der Zerfall des natürlichen Lebens vorprogrammiert. Die Endlichkeit des Lebens. Wir werden alle sterben. Der Zerfall beginnt. Zudem kommt noch die Sündhaftigkeit des Lebens hinzu. Wir werden alle schuldig aneinander. Keiner wird dem anderen so gerecht, wie er es eigentlich verdient hätte. Jeden Tag aufs Neue. Jeder trägt dazu bei, an der Schuld. Und diesen Kreislauf hat auch die Natur erfasst. Und deshalb regnet es auf Gerechte wie auf Ungerechte und alle können etwas dafür und niemand kann etwas dafür. Und dann gibt es Leid, das wir erfahren. Und dann gibt es Leid, das wir erfahren, gerade weil wir Jesus nachfolgen als Christen. Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann wird nicht die Welt jubeln und sagen, Halleluja, schön, dass du Jesus nachfolgst. Wunderbar, weiter so. Sondern wenn wir Jesus nachfolgen, dann sagt er, dann werden sich an ihm die Geister scheiden. Ihr werdet um meinetwillen ausgesondert, belächelt, benachteiligt, verfolgt, gehasst und sogar getötet werden. Und deshalb sagt Jesus auch, überleg's dir gut. Überschlag die Kosten. Überleg's dir gut, ob du mir nachfolgen willst. Und in diesem Beispiel mit dem Sämann, da wissen wir ja, ne, manche sagen, ah, das ist nett mit diesem Jesus, das ist gut. Ja, und sobald es ein bisschen herausfordernd wird, dann geht diese Frucht ganz schnell ein. Dann ist es schnell vorbei. Und dann gibt es Leid, in dem Gott sich verherrlicht. Jesus heilte die Kranken, die innerlichen und äußerlich krank waren. Auch auf die Schuldfrage, wer hat gesündigt, antwortet Jesus nur in Johannes 9, Vers 2. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Gottes Werke sollen offenbar werden, sichtbar werden an ihm, sollen zum Vorschein kommen. Und die Leute sollen sehen und staunen und erkennen, dass Gott der Herr ist. Und wir als Christen sind gesandt, diese Werke zu tun, die Christus getan hat. Wir sind gesandt, in diese Welt die seelischen und die körperlichen Nöte und Krankheiten zu heilen. Und ich denke, wir haben noch viel Luft nach oben, das auch zu tun. Und wenn es auch immer so sein wird, dass Kranke und Leid auch mitten in unserer Gesellschaft, auch mitten in unserer Gemeinde geben wird, dann ist es halt manchmal auch so, dass wir diese Witwen und Waisen einfach mitversorgen und um sie kümmern müssen. Und trotzdem gilt dieser Auftrag, hinzugehen, Gottes Werk zu tun, seinen Namen zu verherrlichen, gerade auch mitten in diesem Leid. Und über all dem gilt, und das ist das Faszinierende und die unglaubliche Zusage auch heute Morgen, für dich und für mich kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist Gottes Zuspruch an dich. Bei ihm findest du Heil und Heilung. Gerade auch bei unsäglichem Leid in der Christenverfolgung oder auch bei natürlichem Leid ist es Gottes Kraft in uns, die uns tröstet, die uns erquickt, die uns stärkt, die uns die Lasten abnimmt. Und das ist nicht nur bloße Theorie, sondern wir können es an Zeugnissen von vielen, vielen Christen weltweit und auch hier in unserer Gemeinde immer und immer wieder hören. Gott ist derjenige, der uns erquickt und ermutigt. Und beim Christsein geht es niemals um mein Leben, so nach dem Motto Happy Clappy, Wohlstandsevangelium, darum geht es nicht. Aber es geht um eine tiefe Dimension, in seinem Frieden unterwegs zu sein, sich immer und immer wieder neu in ihn zu verlieren und erleben, wie er uns erquickt, wie er uns stärkt, wie er uns aufrichtet. Und dann können die Stürme des Lebens kommen und dann werden wir auf dem Wasser gehen, und wir werden auch versinken, aber er wird unsere Hand ergreifen und uns erquicken und uns festhalten. Ich fand dieses Bild von dir so wunderbar mit dieser Hand und wir sind da drin geborgen. Und egal wer versucht, auf uns einzugreifen oder uns zu bemängeln, er hält uns fest in seiner Hand. Also, warte nicht länger. Verlier dein Leben in Jesus, komm zu Jesus und atme auf. Amen.